Stethoskop. Der VDK Gesundheitspodcast.
Ein Punkt kommt immer ein bisschen zu kurz. Wir haben heute schon nicht genug Personal in der Krankenhausversorgung, sowohl im stationären Bereich, aber auch in den ambulanten Bereichen der Krankenhäuser. Und das gilt nicht nur für die Pflege, sondern auch für die Ärzte. Und es ist von daher ein Missbrauch, wenn man die knappe Ressource Personal nicht so einsetzt, dass die Menschen am richtigen Ort tätig sind, sondern vielleicht in kleineren Krankenhäusern, wo gar nicht mehr die Nachfrage ist, vorgehalten werden und woanders gebraucht würden.
Sagt Irmtraut Gürkan mit Blick auf mögliche Krankenhausschließungen durch die neue Krankenhausreform. Die ist heute unser Thema im Stethoskop. Irmtraut Gürkan war in ihrem Berufsleben bis zum Ruhestand oder vielleicht sagen wir besser Unruhestand, viele Jahre lang kaufmännische Direktorin der Uniklinik Heidelberg. Heute ist sie stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Charité und der Universitätsmedizin Göttingen. Da nennt sich das Steuerungsausschuss. Sie ist außerdem Vorsitzende des Kuratoriums des Alice-Hospitals in Darmstadt und vor allem ist sie auch Mitglied der Expertenkommission, die die Vorschläge für die Krankenhausreform ausgearbeitet hat. Ich freue mich außerordentlich, Frau Gürkan, dass Sie heute Zeit für uns haben. Bevor wir gleich mal gucken, was jetzt im Gesetz tatsächlich drinsteht und was das bedeutet vielleicht vorab, erkennen Sie überhaupt die Arbeit der Kommission noch wieder?
Ich habe gelernt, dass nicht alles so dann umgesetzt wird in ein Gesetzesverfahren, wie man es gerne als Regierungskommission oder Expertenkommission vorbereitet hat. Aber die wesentlichen Elemente dessen, was wir zur Verbesserung der Krankenhausfinanzierung und der Qualität der Krankenhausbehandlung empfohlen haben, ist auch in dem KHVVG, so heißt es ja, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, noch enthalten. Auch natürlich nach den langen Abstimmungen und den vielen Abstimmungsrunden zwischen dem Bundesgesundheitsminister und den Landesgesundheitsministerien ziemlich geglättet und an manchen Stellen auch so vereinfacht, wie wir es uns nicht gewünscht haben.
Dann lassen Sie uns mal auseinanderdröseln, was jetzt überhaupt im Gesetz tatsächlich drinsteht. Sie haben schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Krankenhausfinanzierung. Wer wissen will, wie das im Augenblick funktioniert, dem empfehle ich die Ausgabe unseres Podcasts vom August 23. Da haben wir nämlich mit Susan Breslein, der ehemaligen Chefin des Klinikums Saarbrücken, aufgedröselt, wie Krankenhausfinanzierung im Moment funktioniert und was diese DRGs, diese Leistungsgruppen sind. Frau Gürkan, was wird sich denn jetzt nach dem neuen Gesetz ändern?
Es wird sich nach dem neuen Gesetz grundsätzlich ändern, dass über die sogenannten DRGs, die Sie gerade erwähnt haben, nur noch ca. 40% der tatsächlichen Krankenhauskosten finanziert werden. 60% sollen über ein sogenanntes Vorhaltebudget finanziert werden. So gerne wird ja der Vergleich mit der Feuerwehr verwandt. Die Feuerwehr muss finanziert werden, ob sie Einsätze hat oder nicht. Und ähnlich waren die Vorstellungen auch für die Krankenhäuser, die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht nochmal vertiefen sollten. Die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser sollen 60% ihrer Kosten über das sogenannte Vorhaltebudget finanziert bekommen und nur 40% über eine DRG, die dann Rest-DRG heißt.
Also der Vergleich mit der Feuerwehr ist ja sehr schön. Das Feuerwehrauto muss auch da sein, wenn es nicht brennt. Bei den Krankenhäusern ist es tatsächlich im Moment so, egal ob einer krank ist oder nicht, das Krankenhaus kriegt nur dann Geld, wenn der Kranke kommt. Und das bedeutet natürlich, man muss Leistung generieren, sonst kann man sich nicht finanzieren. Aber was verstehen Sie denn unter einem bedarfsnotwendigen Krankenhaus? Wenn man die Leute draußen fragt, dann heißt bedarfsnotwendig, am besten 5 Meter vor der Haustür.
Ja, und das ist genau ein ganz, ganz empfindlicher Punkt, der auch je nach Position und Verantwortung, die man einnimmt, sehr unterschiedlich beurteilt wird. Wenn man mal ganz abstrakt anschaut, wie viele Krankenhäuser gibt es in Deutschland, das sind ca. 1.900. Experten sagen, es sind mindestens 400 zu viel. Es gibt auch Stimmen, die sagen, es sind 600 Krankenhäuser zu viel. Die Länder wissen, dass sie teilweise Krankenhäuser vorhalten, die nicht bedarfsnotwendig sind. Aber die Gretchenfrage ist natürlich, welches Krankenhaus betrifft es ganz konkret? Und gibt es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Wichtig ist, und das ist ein Qualitätsthema für die künftige Krankenhausversorgung der Patienten, dass egal wo jemand wohnt, er ein Krankenhaus in 20 Minuten beziehungsweise für elektive Leistungen in 30 Minuten erreichen kann.
Also das heißt, das platte Land soll nicht ausgedünnt werden. Das ist ja immer der Eindruck, der erweckt wird bei der Reform.
Ja, und das ist, da werden Ängste geschürt. Das ist einfach nicht berechtigt. Das platte Land, wie Sie sagen, soll nicht ausgedünnt werden. Aber wenn man sich so in manche Großstadt oder mittelgroße Stadt sich in diesen Städten mal die Krankenhausversorgungsstruktur anschaut. Da ist auf der rechten Straßenseite ein konfessionelles Haus mit einem katholischen Träger und einen Kilometer entfernt ein Krankenhaus mit einem evangelischen Träger. Das sind Situationen, die einfach nicht mehr bedarfsgerecht sind. Und wie Sie schon gesagt haben, die Krankenhäuser brauchen nach dem heutigen System entsprechende Leistungsvolumina, damit sie ihre Kosten abdecken können. Und deswegen sprechen wir ja auch im System von den Fehlanreizen mit dieser Fallpauschalenvergütung, mit den DRGs, weil eben die Krankenhäuser schauen müssen, dass sie möglichst viele Leistungen erbringen, um ihre Kosten zu decken.
Es hat ja in der Vergangenheit schon eine Spezialisierung von Krankenhäusern gegeben. Das ist durch das DRG-System, also dieses Finanzierungssystem mit den Fallpauschalen, in weiten Teilen schon bewirkt worden. Aber tatsächlich war es, glaube ich, so, dass die Krankenhäuser, die ein bisschen kleiner sind und eben nicht in den Zentren sind, wo drei nebeneinander sind, damit ihre Finanzierungsschwierigkeiten hatten, weil die eben nicht so viele Leute im Einzugsbereich hatten, dass sie alles vorhalten konnten. Das ist ja möglicherweise auch der Grund, warum es sich in manchen Räumen, also hier Saarbrücken ist auch ein Beispiel, warum sich da die Krankenhausdichte so ballt, ne?
Ja, wobei die Spezialisierung, die Sie den Krankenhäusern heute schon zuschreiben, längst nicht weit genug geht. Und das ist eine Kritik, die jetzt nicht speziell von der Regierungskommission aufgenommen wurde, sondern die von vielen, vielen Fachleuten im System adressiert wird, dass die Krankenhäuser heute zum Teil Leistungen erbringen, für die sie nicht ausgestattet sind, weder personell noch apparativ, und damit die Behandlungsqualität schlecht wird. Wenn ich das Beispiel, was so häufig verwandt wird, wenn ich onkologische Operationen durchführe im Bereich der Chirurgie, zum Beispiel die Pankreasoperation, und habe im Jahr nur 10 Operationen. Selbst wenn der Operateur ein sehr erfahrener ist, dann habe ich eine viel schlechtere Behandlungsqualität, ein viel schlechteres Outcome der Patienten, als wenn ich diese Operation in einem Krankenhaus durchführe, was 50, 60 oder wie ich es aus Heidelberg kenne, 600 dieser Operationen im Jahr durchführen.
Das ist ja auch eine interessante Beobachtung, die man bei Leuten machen kann. Die sagen, ach, das Krankenhaus muss vor der Tür sein, aber wenn sie ernsthaft krank sind, das habe ich auch schon im persönlichen Umfeld erlebt, von genau denselben Leuten, dann sagen sie, ach, wir gucken doch mal, wo es das am besten gibt. Also die Uniklinik Heidelberg, gerade bei Krebserkrankungen, ist da so ein Beispiel, wo auch ein Saarländer durchaus mal hinfährt.
So ist es. Die 600 Pankreas-Operationen, die Professor Büchler, der Chef der Viszeralchirurgie bis zum letzten Jahr, die er jährlich erbracht hat, die kamen nicht alle aus dem Heidelberger Raum. Die kamen auch nicht nur aus Deutschland, sondern er hatte ein weltweites Einzugsgebiet. Aber das zeigt ja, dass der Patient auch daran interessiert ist, dass er dort behandelt wird, wo er davon ausgehen kann, dass die Behandlungsqualität gut ist, dass das Krankenhaus in der Lage ist, diese komplexen Leistungen auch zu erbringen. Das heißt, die Mannschaft im ärztlichen Bereich wie auch in der Pflege darauf gut geschult ist. Und gerade bei komplexen Erkrankungen sind es nicht nur die Ärzte, sondern es ist auch die Pflege, die eine ganz, ganz wichtige Funktion wahrnimmt, sei es, wenn der Patient nach der Operation noch auf der Intensivstation betreut werden muss, sei es, wenn er dann anschließend in dem allgemein stationären Bereich weiter versorgt wird. Die Pflege muss die Erfahrung haben mit diesen Patienten.
Jetzt ist aber nicht alles so wahnsinnig komplex und trotzdem kann man beobachten, dass Qualität was mit Menge zu tun hat. Und ein Beispiel, das da immer gerne angeführt wird und das auch, glaube ich, vielen Leuten Angst macht, ist die Frage, wo kann ich ein Kind zur Welt bringen? Und wenn ich jetzt bei uns im Saarland die Situation betrachte, also ich glaube, da gibt es so eine Größenordnung von, wo man sagt, 300 Geburten im Jahr sollte eine Klinik vorhalten, damit das gut
ist. Das ist zu wenig.
Das ist immer noch zu wenig. Wenn ich mir aber unsere Struktur anschaue, dann muss man sagen, im Ballungsraum alles kein Problem. Aber wenn man dann an die Landesgrenze in Richtung Luxemburg sich bewegt, dann wird es wahrscheinlich überhaupt keine Klinik mehr geben, die in der Lage ist, einfach aufgrund der Zahl der Menschen, die da wohnen, diese Anforderungen zu erfüllen. Aber dann kann ich doch nicht sagen, ja, muss halt eine Stunde Auto fahren, bis du in eine Klinik kommst, die eine Geburt machen kann. Wie löst man denn sowas?
Die Frage, wie viel Geburten sollte eine Geburtsklinik erbringen oder eine Gynäkologie-Geburtshilfe, heißt es ja meistens, ist ja kombiniert, diese beiden Leistungsbereiche in den meisten Krankenhäusern. Diese Frage ist nicht nur eine finanzielle Frage, also wie viele Geburten muss eine Klinik erbringen, damit sie kostendeckend arbeitet, sondern eben auch diese Qualitätsfrage. Und die Grenze, die man so zieht unter Qualitäts- wie unter finanziellen Gesichtspunkten, liegt bei ca. 600 Geburten. Weil man dann auch eine entsprechende Mannschaft vorhalten kann an Ärzten, aber vor allen Dingen auch an Hebammen. Und wenn das in sehr, sehr ausgedünnten Regionen nicht erreicht werden kann, dann kann auch das jeweilige Gesundheitsministerium in dem Land auch mal sagen, wir definieren einen Bereich als bedarfsnotwendig und akzeptieren auch, unterstützen das Krankenhaus, wenn es nur 400 Geburten erbringt. Mhm. Aber diese spezifische Festlegung für ein Krankenhaus, die muss vor Ort sorgsam abgewogen werden, ob es nicht Sinn macht, dass eine Frau dann eben nicht 15 Minuten fährt, sondern vielleicht auch mal 30 Minuten zu einer Geburtsklinik. Und auch da gibt es, wenn man sich mal das anschaut, in Ländern wie Norwegen oder Finnland oder ganz weit mal wegschaut nach Australien, da gibt es Modalitäten, wie sichergestellt wird, dass auch Frauen aus solchen ländlichen oder wenig bewohnten Gebieten in angemessener Zeit und sei es in manchen Ländern sogar per Hubschrauber in eine passende Klinik gebracht werden. Das sind keine Situationen, wie wir sie in Deutschland erleben werden. Aber die Frage, muss die Geburtsklinik wirklich um die Ecke sein oder kann ich da auch eine halbe Stunde Fahrzeit noch akzeptieren? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen und da müssen wir eine ehrliche Antwort drauf geben.
Und da müssen wir über Fantasie auch in der Planung reden. Das können wir gleich noch machen und dann erzähle ich auch, welchen Eindruck ich von der Fantasie habe, die unsere Verwaltung und unser Ministerium da im Augenblick mitbringt. Ja. Aber wir haben tatsächlich schon die Brücke geschafft zu dem zweiten wichtigen Komplex. Sie haben gesagt, in der Finanzierung nicht mehr nur die Fallpauschalen, sondern quasi eine Vorhaltepauschale dafür, dass man eben da ist für die Menschen, auch wenn mal gerade keiner in der Tür steht. Und wir sind jetzt beim Qualitätsthema, das muss ja irgendwie definiert werden. Da gab es ursprünglich so eine Abstufung von verschiedenen Krankenhaustypen, die geplant war. Mhm. Das steht jetzt im Gesetz nicht mehr drin, stattdessen steht jetzt was drin, das heißt Leistungsgruppen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, es war auch ursprünglich in den Empfehlungen der Regierungskommission war sowohl von Leistungsgruppen die Rede, aber von 120 und nicht, wie sie jetzt im KHVVG vorgesehen sind, 64 oder 65 Leistungsgruppen und daneben eben die Vorhaltepauschalen. Diese Leistungsgruppen, diese in Anlehnung an das Gesetz in Nordrhein-Westfalen ja geschaffen, diese 65 Leistungsgruppen differenzieren sehr viel mehr die Leistungsbereiche der Krankenhäuser, als das früher möglich war, indem man gesagt hat, ein Krankenhaus hat die Fachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Geburtshilfe, vielleicht noch Urologie, vielleicht noch HNO. Heute gibt es eben für die Innere Medizin 8 oder gar 10 Leistungsgruppen. Und das Besondere und Wichtige ist, dass diese Leistungsgruppen hinterlegt sind mit bestimmten Qualitätsmerkmalen. Also um eine Leistungsgruppe Kardiologie in einem Krankenhaus zuerkannt zu erhalten, die Zuerkennung erfolgt über die Landesgesundheitsminister, muss ich nachweisen, dass ich die apparative Ausstattung habe und dass ich die personelle Ausstattung habe, um diese Leistungsgruppe auch qualitätsgesichert zu bedienen, beziehungsweise also Patienten, die mit einem Herzinfarkt kommen, die vielleicht einen Herzschrittmacher brauchen oder eine Dilatation von verschlossenen Gefäßen, um diese Patienten adäquat zu behandeln.
Und jetzt stelle ich mir gerade vor, in dem Ballungsraum, da sitzen 3 Krankenhäuser nebeneinander, die können das alle wunderbar erfüllen. Aber da, wo die Struktur etwas ländlicher ist und man bisher sowas nicht vorgehalten hat, da haben die überhaupt nicht das Personal und die entsprechenden Apparate. Blähen wir damit nicht den Kostenapparat am Ende sogar zusätzlich auf? Oder heißt das dann doch wieder im Umkehrschluss, naja, vor Ort, tote Hose?
Eben nicht, sondern dieses Krankenhaus, was weder das Personal noch die apparative Ausstattung hat, soll dann Notfallpatienten, das sind ja meistens dann Patienten, die mit dem Verdacht eines Herzinfarktes vom Notarzt gesehen werden, dann sollen diese Patienten unbedingt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden, was für diese Leistungsgruppe ausgestattet ist. Und das kann auch eine Fahrzeit von 20 Minuten beinhalten. In dieser Fahrzeit im NRW kann der Patient dann schon so vorbereitet werden, dass die Mannschaft im Krankenhaus, wenn er denn ankommt, sofort weiß, was zu tun ist. Das heißt, im NRW wird dann das EKG geschrieben, es werden die Vitalwerte gemessen und durchgegeben an das Krankenhaus und das Krankenhaus kann sofort tätig werden, ohne Zeit zu verlieren.
Heißt, man muss sich aber auch miteinander vernetzen. Also der Rettungsdienst muss dann besser mit den Krankenhäusern vernetzt sein oder auch eine irgendwie geartete Struktur vor Ort, die sich quasi um die Erstversorgung kümmert. Und wenn ich das richtig verstehe, muss das noch nicht mal unbedingt ein Krankenhaus sein, das die erste Anlaufstelle vor Ort ist.
Jawohl, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Sie hatten ja gesagt, diese Einordnung entsprechend der Empfehlung der Kommission in 4 Versorgungsstufen, wir hatten es Level genannt, Level 1i, Level 1n, Level 2, 3 und 3u. U sollten dann sein die Universitätskliniker. Diese Klassifizierung ist nicht ins Gesetz übernommen worden, sodass wir eben diese feste Zuordnung der Leistungsgruppen zu einem großen oder kleinen Krankenhaus in der Klarheit nicht haben, aber dafür eben und das ist auch Thema im Gesetz, dafür aber die festen Qualitätsstandards für die Leistungsgruppen. Und diese Festlegung, die muss aber dann noch angereichert werden durch die sogenannten Mindestmengen. Das ist ein Thema, was ganz zum Schluss in das Gesetz reinkam. Das heißt, wenn ein Krankenhaus eine apparative Infrastruktur hat, vielleicht sogar das Personal, aber in der Vergangenheit nicht die Mindestleistungszahlen erreicht haben, dann kann der Landesgesetzgeber auch davon absehen, diesem Krankenhaus künftig die Leistungsgruppe zuzuordnen. Und so ist das jetzt in Nordrhein-Westfalen im großen Stil auch geschehen. Krankenhäuser haben Leistungsgruppen beantragt, die dann aber der Minister Laumann dem Krankenhaus nicht zugebilligt hat, weil entweder die Mindestmenge nicht erreicht wurde oder man gesehen hat, dass viel zu viele Krankenhäuser bestimmte Leistungsgruppen anbieten wollen. Und deswegen diese Frage, wie viele Krankenhäuser brauchen wir, mit welcher Qualität, das ist eine ganz spannende Frage, die auf der Landesebene sicher noch zu sehr, sehr vielen Diskussionen führen wird. Nordrhein-Westfalen ist da vorangegangen, die anderen Länder werden ja folgen.
Also ich verstehe das richtig, Nordrhein-Westfalen ist im Prinzip schon so eine Art Blaupause für das, ja, was in der Bundesrepublik dann jetzt ausgerollt werden soll. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, das hören nicht alle gern, weil in Nordrhein-Westfalen die Verknüpfung mit der Finanzierung ja so nicht vorgesehen war. Sondern als der Minister Laumann vor 3 Jahren sich dran gemacht hat, die Krankenhausplanung neu zu strukturieren, eben unter Bezugnahme auf Qualitätsparameter, da war ja noch keine Veränderung der DRG-Finanzierung in Aus. Und dieser Punkt war von daher natürlich auch ausgespart. Aber die Qualitätsmerkmale, die angefordert worden sind, die hat er sehr wohl schon auch in seinem Landesgesetz verankert. Und deswegen ist er auch in der Lage, das ist im Moment ganz aktuell, zuzuweisen, welches Krankenhaus macht was.
Aber Herr Laumann hat auch an dem Gesetz seine Kritik. Also in der Rheinischen Post zum Beispiel habe ich gelesen, da wird er zitiert, er macht bei den Fachärzten scharfe, also das Gesetz, der Lauterbach, macht bei den Fachärzten scharfe und komplett unrealistische Personalvorgaben. Zitat Laumann, so viel Personal gibt es überhaupt nicht. Zumindest bei den Pflegeheimen können wir das schon eine Weile beobachten. Da sind ja auch die Personalvorgaben verschärft worden. Und da sehen wir, dass inzwischen Heime Plätze, die physisch vorhanden sind, gar nicht mehr belegen, obwohl die Nachfrage da ist, weil sie das Personal nicht haben. Droht uns das tatsächlich auch im Krankenhaus?
Jein. Minister Laumann hat recht, dass die Kriterien, die jetzt dann für die Leistungsgruppen nach dem KHVVG formuliert sind, sicher zum Teil sehr restriktiv sind. Und die Möglichkeit, wie man das etwas lockert, die ist noch in der Verordnung, die noch mit den Ländern abzustimmen ist, vorgesehen. Da wird es sicher noch viele Diskussionen geben zwischen den Ländern. Also das zum Beispiel eine Mindestausstattung mit 3 Fachärzten für eine Leistungsgruppe nur bedingt erreicht werden muss, wenn zugleich auch in einer benachbarten Leistungsgruppe 3 Fachärzte sind. Also da kann man dann auch für dieses Krankenhaus sagen, es reichen, sag mal, für 2 Leistungsgruppen auch 5 Fachärzte. Also das ist auf Landesebene festzulegen.
Das heißt, die Länder haben da schon einen gewissen Spielraum, einen gewissen Entscheidungsspielraum, auch wenn das Gesetz erstmal sagt, das ist die Richtung, in die ihr gehen sollt.
Genau so. Und über die Verordnung, die ja noch nicht konsentiert ist, die auch noch gar nicht im Einzelnen bekannt ist, über die Ausgestaltung des Krankenhauses, des KHVVG, sind diese Einflussnahmen der Länder zu erwarten. Und die sind auch sachgerecht, weil die Länder vor Ort wissen, welches Krankenhaus welche Leistung erbringen sollte, in Kenntnis eben der Gesamtsituation auf der Landesebene.
Aber wenn ich eine vernetzte Struktur schaffen will, in der nicht nur zwangsläufig ein Krankenhaus vor Ort sein muss, sondern eine irgendwie geartete Anlaufstelle mit einem angebundenen Rettungsdienst und einem Telearzt oder irgend sowas, dann reicht es ja nicht, wenn ich eine reine Krankenhausplanung mache. Die ist im Augenblick Ländersache. Bei uns im Saarland gibt es ein Aktionsbündnis Gesundheit, wo eigentlich die Akteure, die sonst, ja, ich sag mal so, gegeneinander kämpfen, weil sie eigene Interessen haben, sagen, wir haben erkannt, nur gemeinsam kriegen wir eine Struktur auf die Reihe, die das Ganze hinkriegt. Also es geht eigentlich genau in diese Richtung, und wenn wir dann mit unserem Minister darüber reden, dann sagt er, ja, also was im ambulanten Bereich passiert, das geht mich ja nichts an, das ist Sache der Kassenärztlichen Vereinigung. Also irgendwie das Thema einer übergeordneten Planung, und ich habe das Gefühl, die braucht man für sowas, das scheint in der Politik noch nicht angekommen zu sein. Kann man das überhaupt, ein solches Gesetz, vernünftig umsetzen, wenn man nicht mal über diesen Tellerrand dieser sektoralen Trennung, die wir in Deutschland ja haben und die auch Patienten überhaupt nicht verstehen, wenn man über den nicht mal hinausdenkt?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch dazu gibt es eine Empfehlung der Regierungskommission, die sektorenübergreifende Versorgung. Und da haben wir genau solche Vorschläge gemacht, dass es auf der Landesebene vielleicht sogar noch runtergebrochen auf der regionalen Ebene einen runden Tisch gibt, an dem sich alle zusammensetzen müssen, um nämlich diese abgestimmte Planung, Krankenhausplanung mit der Planung der zum Beispiel der regionalen Gesundheitszentren, das könnten umgewidmete Krankenhäuser sein, und der niedergelassenen Ärzte, um hier eine Abstimmung hinzubekommen. Und deswegen sollten an diesem Tisch auch die Akteure aus dem niedergelassenen Bereich, also ob das jetzt die Landesärztekammern sind, ob das auch KV-Vertreter sind, ob das Landräte sind, das kann man vor Ort festlegen. Und da gibt es ja auch schon ganz positive Beispiele. Ich kenne es aus Niedersachsen, dass es da für die regionalen Gesundheitszentren solche Gesprächsrunden gibt, wo man miteinander bespricht, welche Möglichkeiten es einer besseren Verzahnung der Leistungserbringer in den Regionen gibt. Bis hin, dass auch Krankenhäuser in Regionen, in denen die Versorgung mit niedergelassenen Ärzten, vor allen Dingen Hausärzten, nicht mehr sichergestellt ist, dass dann Krankenhäuser diese Leistung anbieten.
Bedeutet aber, wenn ich es weiterdenke, auch, dass man auch über die getrennte Finanzierung, über die verschiedenen Finanztöpfe irgendwann mal reden muss. Weil sonst hat ja jeder Angst, der andere kommt ihm jetzt in den Garten und nimmt, zieht quasi das Geld ab, das eigentlich für den anderen Bereich gedacht ist. Eine schwierige Geschichte.
Da haben wir schon weitergedacht in dieser Empfehlung zur sektorenübergreifenden Versorgung, dass in dem Moment, in dem ein Krankenhaus quasi hausärztliche Versorgung erbringt, dann auch ein Teil des Budgets der Kassenärzte diesem Krankenhaus zugeordnet werden muss. Mhm. Aber die Situation wird ja noch komplexer, weil ja Krankenhäuser auch gefordert sind, in Zukunft noch mehr Leistungen ambulant zu erbringen, die heute stationär erbracht werden. Und diese Verlagerung von Leistungen, die heute stationär erbracht werden, zum Beispiel ein kleiner operativer Eingriff am Fuß, kann künftig ambulant gemacht werden. Dafür soll nicht das Budget der Kassenärzte angeknabbert werden, sondern da muss es eine Verlagerung von dem ursprünglichen stationären Budget ins ambulante Budget geben. Mhm. Also diese Häuser, die künftig mehr als heute ambulante Leistungen erbringen, müssen ihre ambulanten Leistungen aus zwei Töpfen, wenn man so will, finanzieren. Einmal aus dem stationären Topf und zum anderen aus dem ambulanten Kassenarzttopf.
Wäre es denn eigentlich nicht sinnvoll, das alles in einen Topf zusammenzuwerfen und zu sagen, wir haben Kriterien, wie wir aus dem verteilen? Also ich meine, klar, das ist ein Thema, das wird man in Deutschland wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren nicht diskutieren können, aber sagen wir mal so, eigentlich wäre das doch der Weg, der vielleicht auch viele der Probleme, die bei einem solchen Wechsel im Weg stehen, einfach abräumen würde.
Ja, diese Aussicht auf ein Regionalbudget, was dann entsprechend auf die Leistungserbringer aufgeteilt werden, da muss die Reise hingehen. Aber wie Sie schon sagen, das wird in den nächsten 10 Jahren vermutlich nicht gelingen. Aber der erste Schritt ist ja wichtig. Und der erste Schritt ist, dass sich die Leistungserbringer, seien es die Krankenhäuser, seien es niedergelassene Ärzte, an einen Tisch setzen, natürlich auch unter der Moderation und Gestaltungskompetenz der Landesministerien, aber auch mit Beteiligung auch der Kostenträger. Und es gibt Regionen, wo zum Beispiel die Landräte sehr interessiert sind, dass die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt ist, dass dann auch die Landräte oder die Bürgermeister sich in solche Runden mit einklinken, weil ja zum Teil auch heute schon Städte oder Gemeinden oder Landkreise ihren Part erbringen, um bestimmte Leistungen abzusichern für die Zukunft. Sei es, dass die niedergelassenen Ärzte attraktive Angebote machen, was Räume anbelangt für eine Praxis, sei es, dass sie Krankenhäuser unterstützen, dass sie eben nicht vom Netz gehen, sondern modifiziert weiter für die Versorgung zur Verfügung stehen.
Irmtraut Gürkan ist heute Gast in unserem VDK-Gesundheitspodcast Stethoskop und wir sprechen über die künftige Krankenhausreform. Jetzt haben wir schon ziemlich gut auseinandergefisselt, was die eigentlich bedeutet und was sie mit sich bringt. Aber so ein großer Wechsel, der bedeutet ja auch, man muss da irgendwie hinkommen und da braucht man eine gewisse Zeit für. Und von den Krankenhäusern höre ich ganz häufig die Kritik, die die auch öffentlich äußern. Den Zeitpunkt werden wir gar nicht erreichen, weil gerade die kleineren Häuser auf dem Land, die sind bis dahin sowieso schon pleite. Ist an dieser Kritik was dran?
Jein. Was wir konstatieren müssen, ist, dass schon vor Corona die Leistungsvolumina der Krankenhäuser nicht mehr zugenommen haben, sondern ein leichter Rückgang da war. Und dann gab es die Zäsur in der Epidemiephase und die Krankenhäuser wurden unterstützt durch Sonderzahlungen aus dem öffentlichen Töpfen, also vor allen Dingen aus dem Topf des Bundesgesundheitsministers. Die meisten Krankenhäuser haben nach Corona nicht mehr ihre Leistungsvolumina erreicht, die sie vor Corona hatten. Und wir hatten es eingangs ja besprochen, wenn ich rein nach DRG-Fallpauschale bezahlt werde und bringe nicht mehr die Fälle, dann bin ich in einer kritischen Situation und laufe in die roten Zahlen. Und das ist bei vielen Krankenhäusern der Fall, weil sie nicht rechtzeitig umgesteuert haben. Umsteuern bedeutet, ich muss realistisch einschätzen, wie viel Leistung werde ich im kommenden Jahr erbringen können, wie ist die Nachfrage nach meinen Krankenhausleistungen. Und wenn es Bereiche gibt, zum Beispiel die Unfallchirurgie oder die Geburtshilfe, wo ich mit geringeren Leistungen rechnen muss, dann muss ich hier abbauen. Ich muss Personal abbauen. Das bedeutet nicht nur die Ärzte, sondern die Pflegekräfte. Und auf der anderen Seite wissen wir ja, es ist ja ganz wichtig, dass ich das knappe Personal heute, vor allen Dingen in der Pflege, da einsetze, wo es am dringendsten gebraucht wird. Und wenn ich eine Abteilung, ich kenne das aus Niedersachsen, das sind einige unfallchirurgische Abteilungen geschlossen worden, wenn ich nicht mehr bestimmte Leistungsvolumina erreichen kann, dann muss ich abbauen.
Also wenn ich das übersetze, heißt das, Sie sagen, das sind Managementfehler, die da vor Ort passiert sind. Nur das Problem ist ja trotzdem, unter Umständen ist dann aufgrund dieses Managementfehlers da irgendwo in einem kleinen Kaff, wo man eigentlich was braucht, ein Krankenhaus gar nicht mehr da.
Um das klar so zu benennen, ja, das sind häufig Managementfehler, aber es sind nicht nur Managementfehler, sondern es ist dann auch ein Zurückzucken der politisch Verantwortlichen, die natürlich, wenn die Bürger sich dann beklagen, wenn ein Krankenhaus oder eine Klinik in einem Krankenhaus oder eine Abteilung zugemacht werden soll, dass sie dann heftig protestieren, nicht erkennend oder nicht erkennen wollend, dass das für die Gesundung des Krankenhauses notwendig ist. Wenn das Management eines Krankenhauses selbst sagt, wir haben hier so wenig Fälle in der Unfallchirurgie, wir machen die Abteilung zu, und sie werden dabei nicht unterstützt von der Öffentlichkeit, von den niedergelassenen Ärzten, von dem Gesundheitsminister, dann haben sie es natürlich schwer. Mhm. Also auch da ist wünschenswert, dass es einen Konsens gibt, dass man sagt, dieses Krankenhaus macht die Unfallchirurgie zu, dafür wird die Innere etwas gestärkt. Ein anderes Krankenhaus macht die Geburtshilfe zu. Das passiert ja heute. Wir sprechen ja jetzt nicht über abstrakte Dinge, sondern das, was heute tagtäglich in verschiedenen Regionen passiert, aber leider immer mit einer sehr unangenehmen Geräuschkulisse.
Ja, in der Tat. Ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, so ein halbes, dreiviertel Jahr her, da hat ein Träger ein ganzes Krankenhaus geschlossen, von dem, glaube ich, Insider auch wussten, naja, das ist jetzt nicht unbedingt der Bringer, aus wirtschaftlichen Gründen. Und was dann von denjenigen, die letztlich die finanziellen Voraussetzungen dafür geschaffen haben, als Gesetzgeber, was von denen dann auf diesen Krankenhausträger eingeprasselt ist und auch öffentlich verbreitet wurde, das war schon sehr, sehr schmerzhaft und der Diskussion nicht unbedingt angemessen. Trotzdem, nochmal zurück, wir müssen da ja irgendwie hinkommen. Wie schaffen wir denn einen solchen Übergang? Wie müsste eine Planung aussehen, die sowas auf die Reihe kriegt?
Das ist wieder der schon zitierte runde Tisch. Man muss sich zusammensetzen auf der Landesebene oder auf der regionalen Ebene und darüber sprechen, welches Krankenhaus kann vom Netz genommen werden oder welches Krankenhaus kann so umgebaut werden, dass es nur noch ein regionales Gesundheitszentrum ist und eine kleine Vorhaltung von zum Beispiel 20 Planbetten noch hat, aber ansonsten ambulante Leistungen erbringt. Ambulante Leistungen in der inneren Medizin, auch vielleicht in der Chirurgie und sich sehr gut vernetzt mit einem Krankenhaus einer höheren Versorgungsstufe. Das heißt, wenn ein Patient in dieses Krankenhaus kommt, kann er zunächst diagnostiziert werden und dann wird entschieden, kann er ambulant weiter behandelt werden oder muss er weiter geleitet werden in ein Krankenhaus, was ihn stationär versorgt.
So ein Spaß kostet ja was, ne? Also ich stelle mir jetzt gerade mal vor, in dem virtuellen Mittelzentrum Vordertupfingen haben wir 3 Kliniken nebeneinander, von denen eigentlich 2 zu viel sind. Die sind mit allem ausgestattet, was man sich vorstellen kann. Und in dem kleinen Hintertupfingen fehlt was. Jetzt bringe ich ja ein großes medizinisches Gerät zum Beispiel. Reden wir nur mal von der Technik. Personal ist ja vielleicht noch ein bisschen flexibler, obwohl bei Personalmangel die vielleicht auch keine Lust haben. Aber jetzt bringe ich ja zum Beispiel ein MRT oder ein CT-Apparat, den fahre ich nicht einfach auf dem Transporter rüber und baue ihn da auf, sondern so ein Spaß kostet Millionen. Wie finanzieren wir das?
Ja, die Frage ist natürlich, braucht dieses kleine Krankenhaus in Hintertupfingen den MR oder den CT oder hat es sich gut vernetzt mit dem nächsten großen Krankenhaus und ist auch telemedizinisch angebunden? Mhm. Das ist ein Patient, der eine spezielle Diagnostik im CT braucht, an dieses Krankenhaus verwiesen wird beziehungsweise dorthin transportiert wird. Das ist im Übrigen auch gerade bei der Frage einer kardiologischen Leistung so wichtig, dass das Krankenhaus eben dann die Geräte alle vor Ort hat, dass der Patient suffizient auch diagnostiziert werden kann. Aber das kleine Krankenhaus sollte sich nicht aufrüsten, sondern sollte abrüsten und dann vielleicht nur noch ein regionales Gesundheitszentrum sein. Solche Aktivitäten gibt es in Niedersachsen. Es gibt die sogenannten Stadamit-Projekte, die dann auch mit Bundesmitteln unterstützt werden. Und das Thema Geld spielt natürlich auch bei der Umrüstung von Krankenhäusern, auch bei der Abrüstung von Krankenhäusern eine ganz große Rolle, dass die Veränderung in eine neue Versorgungsstruktur zum Teil ja auch Konsequenzen hat, dass ich vielleicht etwas umbauen muss oder dass ich Personal abfinden muss. Das alles soll aus dem Transformationsfonds finanziert werden, der genau dafür eingerichtet werden soll. Auch das muss noch in einer Verordnung beschlossen werden. Ein Transformationsfonds für 10 Jahre gefüllt mit 50 Milliarden Euro für die entsprechende Umrüstung oder Abrüstung von Krankenhäusern.
Und diesen Transformationsfonds, den hat sich Herr Lauterbach in einer ganz besonderen Art und Weise ausgedacht. Er hat nämlich gesagt, ich erstelle die Rechnung, zahlen dürfen andere. Die eine Hälfte sollen die Länder da reinpfeffern und die andere Hälfte sollen die gesetzlich Krankenversicherten da reinpfeffern. Und die sind schon auf der Barrikade, also nicht die Menschen, die die Krankenversicherungsbeiträge bezahlen, aber die Krankenversicherungen selber. Die sagen, das ist überhaupt nicht verfassungskonform, das ist gar nicht unsere Aufgabe, könnte möglicherweise diese ganze Reform am Ende vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern, weil die Finanzierung, ich sage mal, falsch konstruiert worden ist?
Bei der Finanzierung müssen wir differenzieren, einmal über die Betriebskostenfinanzierung. Das ist das, was wir ja eben besprochen hatten, über die modifizierten DRGs und die Vorhalte und die Vorhaltebudgets. Und das andere, wenn wir über den Transformationsfonds sprechen, dann sprechen wir über Investitionsfinanzierung beziehungsweise Finanzierung von strukturellen Veränderungen von Krankenhäusern.
An sich grundsätzlich Ländersache, aber die meisten Länder drücken sich seit Jahrzehnten davor, weshalb auch Investitionen schon aus Krankenkassenbeiträgen bezahlt werden, was auch nicht in Ordnung ist.
Ja, heute noch nicht, zumindest nicht offiziell.
Ja, aber inoffiziell glaube ich schon, ne?
Ja. Sprechen Sie einen ganz ärgerlichen Punkt an. weil in den letzten Jahrzehnten sind die Länder ihrer Investitionsverpflichtung nicht nachgekommen, nicht ausreichend nachgekommen. Mit der Konsequenz, dass viele Krankenhäuser, weil sie eben den Bedarf an einem Neubau, an einer Sanierung, Neubau und Sanierung gesehen haben, selbst die Kosten übernommen haben. Sei es, dass sie ein Darlehen aufgenommen haben, sei es, dass sie Rücklagen gebildet haben, die sie dann aufgelöst haben. Und das führt heute mit dazu, dass viele Krankenhäuser in die roten Zahlen rutschen, weil sie diese Investitionsverpflichtungen, die sie eingegangen sind, selbst finanzieren müssen. Das ist ein Punkt, der ist vielen bekannt. Da wird nicht gerne drüber gesprochen, weil das eben auch ein Versagen der Länder in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten war. Man hat die Notwendigkeit der ausreichenden Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser einfach nicht ernst genug genommen.
Ich stelle mir das jetzt noch schlimmer vor. Also mal angenommen, ich wäre Krankenhaus, ich habe etwas, was das Land mir eigentlich als Infrastruktur bezahlen müsste, auf eigene Kosten über ein Darlehen finanziert, vermutlich noch nicht mal ganz abbezahlt. Und jetzt kommt das Land und sagt, dich brauchen wir nicht mehr und nimmt mir, das ist ja quasi eine Enteignung.
Jein, ob das Land genau dieses Krankenhaus dann identifiziert als überflüssig, sei mal dahingestellt. Aber wenn es so wäre, dann muss natürlich das Land und sei es über den Transformationsfonds die Kosten der Abwicklung auch finanzieren. Das heißt, es muss dann über den Transformationsfonds auch ein Darlehen, wenn es noch nicht abgearbeitet ist, noch nicht abbezahlt werden, auch finanzieren. Und es ist ja nicht so, wenn ein Krankenhaus die Türen schließt für den stationären Bereich, dass es nicht andere Aufgaben wahrnehmen kann. Aufgaben als ambulantes Leistungszentrum, in dem sich vielleicht auch Einrichtungen ansiedeln, die wie Apotheken, wie Physiotherapien, wie niedergelassene Ärzte, die auch in eine solche Krankenhausinfrastruktur sich sehr gut einbringen können. Und entsprechend zum Beispiel ambulante OPs nutzen oder auch stationäre Bereiche, die dann in Tagesstationen umgewandelt werden können. Also da sind viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man vor Ort sich einig ist über die Konzeption. Was macht man mit einem Standort?
Aber nochmal zurück zu diesem Transformationsfonds. Also der Knackpunkt ist ja wohl, dass die Krankenkassen da einzahlen sollen, aber sagen, eigentlich ist das überhaupt nicht unsere Aufgabe. Nochmal, könnte das ein Fallstrick sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Expertenkommission das so gefordert hat.
Nein, das haben wir nicht gefordert. Da haben Sie völlig recht. Wir haben begrüßt den Transformationsfonds, der gespeist werden sollte, wie Sie sagen, zur Hälfte aus Länderfinanzmitteln und zur anderen Hälfte aus Bundesmitteln. Mhm. Und der Kniff, den Lauterbach angewandt hat, weil er das Geld, ich sag mal salopp, nicht vom Bundesfinanzminister bekommen hat, dass er in den Reservefonds der GKV reingegriffen hat, der ist durchaus umstritten. Und es wäre wünschenswert, wenn stattdessen zum Beispiel ein Sondervermögen geschaffen würde, analog zu dem für die Bundeswehr, aus dem man auch dann solche Investitionen finanzieren kann. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier eskaliert, so dass das ganze Gesetz verfassungsmäßig gekippt wird, weil die Notwendigkeit einer gravierenden Veränderung in der Krankenhauslandschaft wird von allen Akteuren in der Szene gut geheißen und anerkannt. Nur über den Weg streitet man heftig. Und Ein Punkt kommt immer ein bisschen zu kurz. Wir haben heute schon nicht genug Personal in der Krankenhausversorgung, sowohl im stationären Bereich, aber auch in den ambulanten Bereichen der Krankenhäuser. Und das gilt nicht nur für die Pflege, sondern auch für die Ärzte. Und es ist von daher ein Missbrauch, wenn man die knappe Ressource Personal nicht so einsetzt, dass die Menschen am richtigen Ort tätig sind, sondern vielleicht in kleineren Krankenhäusern wo gar nicht mehr die Nachfrage ist, vorgehalten werden und woanders gebraucht würden. Also eine sinnvolle Zuordnung der personellen Ressource dahin, wo bedarfsgerechte Krankenhäuser definiert sind. Das ist die Aufgabe aber der Länderministerien. Das ist nicht die primäre Aufgabe des Bundesministeriums. Der Bundesminister hat die Rahmenbedingungen gesetzt und die Länder müssen es umsetzen.
Wenn Sie jetzt insgesamt nochmal drauf blicken, mit dem, was Sie als Kommission vorgeschlagen haben, die ja wirklich mit hochrangigen Experten besetzt war, die das System auch sehr gut kennen und auch die Gesundheitslandschaft in Deutschland sehr gut kennen und nicht nur politisch beurteilen, und dem, was rausgekommen ist, würden Sie sagen, unterm Strich alles in Ordnung, oder gibt es Stellen, wo Sie sagen, nee, also da müsste man tatsächlich noch mal ran und ganz massiv was ändern?
Es ist ganz wichtig, dass der erste Schritt gegangen wurde. Und der ist verankert in dem KHVVG. Dass die Krankenhausfinanzierung gesplittet wird, differenziert wird nach dem Vorhaltebudget, was allerdings sehr komplex ist in der Zuordnung, und den leistungsbezogenen Fallpauschalen mit 40% und Vorhaltebudget 60%. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Es ist auch ein ganz wichtiger Schritt, die Einführung der Leistungsgruppen, damit die Krankenhauslandschaft besser strukturiert wird, entsprechend der Notwendigkeit und der Fähigkeit der Krankenhäuser, Leistungen wirklich zu erbringen. Nicht jedes Krankenhaus muss alles machen, sondern es muss differenziert werden nach der Ausstattung der Krankenhäuser mit Personal und auch mit der technischen Infrastruktur. Das sind ganz, ganz wichtige Schritte, die im Gesetz festgelegt wurden. Aber damit sind wir noch lange nicht am Ende. Das, was wünschenswert ist und notwendig ist, die sektorenübergreifende Versorgung und eine effiziente, qualifizierte Notfallversorgung. Das sind notwendige Schritte, die jetzt weiter ausgearbeitet werden müssen und dann auch in Gesetzesform verankert werden. Das wird hoffentlich zügig in der nächsten Bundesregierung angepackt werden.
Also grundsätzlich auf dem richtigen Weg, die Krankenhausreform, auch wenn der Weg noch weit ist, bis wir ihn zu Ende beschritten haben. Die anstehende Krankenhausreform war heute unser Thema im VdK Gesundheitspodcast Stethoskop. Ein sehr komplexes Thema, aber eins, das uns ja alle ganz direkt betrifft, wenn wir mal einen gesundheitlichen Notfall haben. Und da muss man ja ehrlich sein, früher oder später wird der bei jedem von uns irgendwann eintreten. Wir bleiben dran und werden bei Gelegenheit natürlich auch noch ein bisschen näher uns mit der speziellen Situation hier bei uns im Saarland beschäftigen. Danke Ihnen, Frau Görkan, für diese wirklich sehr, sehr spannenden Einblicke in die Tiefen und Untiefen der Reform. Im Februar beschäftigt sich Stethoskop mit einem ganz anderen Thema, das uns auch ganz persönlich angeht, nämlich mit der elektronischen Patientenakte. Die einen kommen aus dem Warnen gar nicht raus, die anderen sagen, na endlich, wir wollen rausfinden, was die Patientenakte kann und was nicht, und vor allem natürlich Ihnen auch eine Hilfestellung geben bei der Entscheidung, wie Sie damit umgehen sollen. Spannendes Thema, und ich verspreche Ihnen eine Gesprächspartnerin, die nicht nur die technischen Finessen der Akte kennt, sondern auch ganz nah an der Praxis und am Patienten dran ist. Bis dahin bleiben Sie gesund.